Herzlich willkommen beim heutigen Offenbargespräch. Es geht heute um das Thema Bibel und Gebet. Das sind ja zwei Begriffe, die sind unter evangelikal geprägten Christen jetzt ziemlich geläufig. Wir werden oft als Bibel- und Gebetsbewegung auch bezeichnet. Trotzdem ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, dass es innerhalb dieses evangelikalen Spektrums doch Leute gibt, die da sehr unterschiedliche Prioritäten setzen. Es gibt Leute, die sehr stark dieses Thema Gebet im Fokus haben. Es gibt andere, die sehr stark dieses Thema Bibel im Fokus haben. Und ich freue mich, dass wir heute zwei Leute im Offenbargespräch haben, die diese Schwerpunktsetzung auch so ein klein wenig widerspiegeln. Herzlich willkommen heute bei uns Rainer Harter vom Gebetshaus in Freiburg und Martin P. Grünholz. Du bist bei uns ja so ein wenig Stammgast. Du gehörst ja auch zum Offenbar-Team. Aber wir wollen dich heute auch nochmal hören in deiner Eigenschaft, auch als Bibellehrer, der darauf einen ganz großen Fokus legt. Und wir wollen diese beiden Richtungen auch mal ein wenig miteinander ins Gespräch bringen. Ich freue mich drauf. Und Rainer, ich würde gern bei dir anfangen. Und ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer dich kennen, vielleicht zumindest nicht alle. Kannst du uns ein paar Worte sagen zu dir? Was tust du, wenn du nicht gerade vor einer Offenbarkamera sitzt?
Ich habe vor 21 Jahren das Gebetshaus gegründet in Freiburg, habe damals noch in der Forschung gearbeitet, dann im Jahr 2011 dort aufgehört, um vollzeitlich im Gebetshaus, das sehr gewachsen war, einzusteigen in die Leitung. Und jetzt sieht mein Alltag so aus, dass ich jeden Tag einige Stunden im Gebetsraum bin, in unterschiedlichen Settings, mit unterschiedlichen Stilen und Themen und darüber hinaus sehr viel ökumenisch arbeite in meiner Stadt Freiburg.
Okay, noch zu dir kurz zum Einstieg einfach, Martin. Ich hatte dich schon mal interviewt für Offenbar, aber seither hat sich was verändert bei dir. Da ist was Neues, hat begonnen. Kannst du uns kurz berichten, was du inzwischen tust?
Ja, ich habe vor gut einem Jahr habe ich die Berufung bekommen, das wirklich eine Traumstelle ist. Nämlich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Theologie zu unterrichten. Vorher war ich Gemeinschaftspastor, was ich auch von Herzen gern gemacht habe. Und das merke ich so, dass mein Herz immer noch in meiner alten Gemeinde hängt und generell für Gemeinde schlägt. Aber inzwischen darf ich Dozent für systematische Theologie und Kirchengeschichte sein bei der Biblisch-Theologischen Akademie bei Forum Wiedenest. Und genau, dort ist mein Schwerpunkt eben Dogmatik und Ethik und Kirchengeschichte, wo ich es unterrichten darf und so. Ja, junge Leute, beziehungsweise sind auch ein paar Ältere dabei, aber der Schwerpunkt, die allermeisten sind junge Erwachsene, wo ich ausbilden darf, zum Teil für Mission, zum Teil für Gemeindedienst und zum Teil Leute, die von einem Trimester oder ein Jahr oder zwei Jahre kommen und dann wieder in ihren Beruf zurückgehen oder einen Beruf danach dann ergreifen, um einfach ehrenamtlich in der Gemeinde irgendwo mitzuarbeiten. Und so darf ich ganz unterschiedliche Menschen helfen, auszuprägen und auszubilden.
Genau, also wir haben hier tatsächlich zwei Leute sitzen, die da eine sehr unterschiedliche Schwerpunktsetzung machen. Ganz stark der Fokus auf die Bibel, ganz stark der Fokus aufs Gebet. Rainer, lass mich dich doch mal fragen, vielleicht fragen sich das jetzt auch manche Zuschauer, diese Gebetshäuser. Man kennt die in der Richtung, dass man da rund um die Uhr betet. Ja, also dass Christen beten sollen, das ist, glaube ich, vielen schon bekannt, haben viele schon gehört. Aber warum? Rund um die Uhr, was ist da Sinn der Sache? Warum lag euch das mal auf dem Herzen?
Da gibt es zwei Antworten drauf, die ich herausgefunden habe, ganz am Anfang 1999, als diese Berufung kam, Gebetshaus Freiburg zu gründen, das erste Gebetshaus in Deutschland. Ich musste ganz viel selber erarbeiten und wollte auf jeden Fall diese Arbeit auf eine gesunde theologische Grundlage stellen und habe entdeckt, ja, 24 Stunden Gebet, das gab es schon mal, und zwar zu Zeiten von König David, der die Bundeslade von Aschdod wieder nach Jerusalem, beziehungsweise zum ersten Mal nach Jerusalem gebracht hat, in seine neue Hauptstadt, und dort den Dienst von 24 Stunden Lobpreis etabliert hat. Die sogenannten Ordnungen Davids wird es genannt in der Bibel. Später dann in der Kirchengeschichte gibt es eine ganz interessante Verbindung zwischen Laus Perennis, 4. Jahrhundert fing das an, der ewige Lobgesang, und erweckliche Bewegungen, die daraus entstanden sind oder im Kontext dieses ewigen Lobgesangs entstanden sind. Und wir selber in der Gebetshausszene, das ist dann der zweite Teil der Antwort, wir verstehen, oder zumindest ich verstehe, Gebet als einen Akt der Liebe. Und so wie man nie genug lieben kann, oder nicht zu viel lieben kann, kann man auch nicht zu viel beten. Mhm. Also wer 24 Stunden liebt, tut etwas Richtiges, und wer 24 Stunden betet als Gemeinschaft, tut auch was Gutes. Mhm.
Kannst du das noch ein wenig vertiefen, Rainer? Also sowohl diese biblische Begründung, ja, finde ich ja richtig spannend. Wo siehst du da biblische Zusammenhänge? Und dann aber auch Kirchengeschichte. Ich hatte mich mal befasst mit den Herrnhutern. Die Herrnhuter-Brüder, das waren ja Leute, von denen eine gewaltige Weltmissionsbewegung gestartet hat. Aber ich habe mal wahrgenommen, dass das auch Leute waren, die rund um die Uhr gebetet haben. Also jetzt habe ich dir eine große Frage. Fang mal nochmal an bei der Bibel, aber vielleicht kannst du auch noch zu den Herrnhutern was sagen.
Ja. Ich möchte es mal so beantworten. Ganz grundsätzlich ist Gott dort daheim, wo gebetet wird. Er sagt nämlich, mein Haus ist ein Haus des Gebets, sowohl im Alten als im Neuen Testament. Also gibt es da schon eine Grundlage dafür, dass man sagen kann, wo viel gebetet wird, scheint sich Gott zu Hause zu fühlen. Dann, was den Zusammenhang Gebet und Mission oder Erweckung oder andere positive Auswirkungen auf eine Bevölkerungsschicht, ein Land angeht, da habe ich entdeckt, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Ordnungen Davids, zu denen gehörten diese 24 Stunden Anbetung. Und immer dann, das kann man gut in den Chronikbüchern oder in den Königbüchern lesen, immer dann, wenn ein König die Ordnungen Davids wieder eingesetzt hat, zu denen dieses rund um die Uhr Gebet gehört hat, dann kann man da lesen, es gab geistlich, wirtschaftlich und auch militärisch Erfolg fürs ganze Land. Und das fand ich sehr interessant, das zu sehen. Und ich habe vorhin erwähnt, in der klösterlichen Bewegung über die Jahrhunderte war das ebenso. Wenn man an Saint-Maurice denkt, wenn man an Cluny denkt und so weiter und so fort, könnte man viele Beispiele nennen. Immer dort, wo viel gebetet wurde, gab es auch geistliche positive Auswirkungen. Und das hat mich neugierig gemacht. Und dann dachte ich, das ist eine gute Grundlage für uns in Freiburg anzufangen, rund um die Uhr beten zu wollen.
Die Herrnhuter hatte ich vorher mal kurz angesprochen.
Genau, die Herrnhuter haben das auch erlebt, interessanterweise aus einer Bußaktion. Die waren zerstritten untereinander und hatten dann einen Bußgottesdienst, wo der Herr durch seinen Heiligen Geist, der Nikolaus von Zinzendorf hat es dann unser Pfingsten genannt, der Heilige Geist Versöhnung geschenkt hat und neue Inspiration. Und dann haben die gesagt, wir wollen jeden Tag beten. Und zwar rund um die Uhr. Und dann haben sich erst 24 Männer und Frauen gefunden. Das war aber nicht wie in einem Gebetshaus, wie man das heute so kennt, sondern war eher eine Gebetskette. Und daraus wissen wir ja, ist dann was 100 Jahre lang währendes entstanden, ein 100 Jahre lang währendes Gebets und, wie du gesagt hast, diese große Missionsbewegung. Und das ist für mich ganz logisch, denn ich sage gern, man kann in einem Gebetshaus nicht jeden Tag mehrere Stunden lang zu dem beten, der am Kreuz für die Menschen gestorben ist, ohne selber ein Herz für die Menschen zu bekommen. Also Gebet und Anbetung müssen fast auch Mission auslösen, meiner Meinung nach.
Okay, die Geschichte der Herrnhuter zeigt jedenfalls, dass es ganz offenkundig so ist. Martin, der Rainer hat jetzt gerade so einen Zusammenhang hergestellt zwischen geistlichen Aufbrüchen und Gebet. Würdest du sagen, gibt es so etwas vielleicht auch beim Thema geistliche Aufbrüche und Bibel? Gibt es aus deiner Sicht ein Zusammenhang zwischen der hohen Wertschätzung der intensiven Beschäftigung mit der Bibel und geistlichen Aufbrüchen? Fällt dir dazu was ein?
Es wäre spannend, mal so nachzugehen, die Auswirkungen des Römerbriefkommentars. Man kann eigentlich quer durch 2000 Jahre Kirchengeschichte sehen, dass der Römerbriefkommentar immer wieder neu dazu geführt hat, wo intensiv studiert, gelesen und auch dann gelehrt wurde, dass es zu einer Erweckung auch dann gekommen ist. Mhm. Also ganz bekannt ist natürlich in der Reformation Martin Luther, aber auch dann mit Karl Barth im letzten Jahrhundert, wo es auch der Auslöser ein Römerbriefkommentar war. Und man merkt, dass das Wort Gottes verändert. Und zum Beispiel auch, wenn man sich gerade in Nordamerika die große Erweckungsbewegung und Wesley und Jonathan Edwards anguckt, wie das Wort Gottes wirklich Menschenherzen verändert hat und die Leben verändert hat danach. Dass dadurch wirklich Menschen überführt wurden von ihrer Sünde und dann aber auch gemerkt haben, mit der Kraft des Wortes Gottes Veränderung erfahren durften, frei geworden sind, auch von Süchten, von Abhängigkeiten. Und ganz konkret kann man es nachweisen, dass zum Beispiel Alkoholismus zurückgegangen ist, dass Scheidungsraten zurückgegangen sind und auch Menschen aufgrund von Anforderungen auch der Heiligen Schrift auch angefangen haben, Missstände anzupacken, dass zum Beispiel auch dann später, gerade im Pietismus, dass dann die Waisenhäuser gegründet wurden, die Armenhäuser, auch die Krankenhäuser haben auch hier wirklich im Wort Gottes ihre Fundierung, sich um die anderen zu kümmern. Und hier, wo wir merken, dass das Wort Gottes wirklich auch Auswirkungen hat, die dem Leben dienen und Menschen Herzen verändern und letztlich ganze Gesellschaften dadurch auch verändern, wo es wirklich eine neue Fokussierung gibt auf Gottes Wort und wir von dem her leben.
Okay, also scheint es bei beiden Themen einen Zusammenhang zu geben zu geistlichen Aufbrüchen. Jetzt habe ich die Wahrnehmung, dass allerdings beide Themen nicht unbedingt in allen Gemeinden Hochkonjunktur haben. Ich sage es mal so ganz vorsichtig, vor einiger Zeit hat mich so ein Dozent von der Bibelschule, mit dem hatte ich ein Gespräch und er hat mir erzählt, ja, wenn ich ehrlich bin, die Gemeinden um unsere Bibelschule rum, die interessiert nicht wirklich, was wir tun. Also wenn ich überhaupt mal wo eingeladen werde zu einem Vortrag, da kommt kaum jemand. Ein biblisch-theologischer Vortrag interessiert fast niemand. Und wenn ich dann aufs Thema Gebet schaue, also muss ich nicht weit wegschauen, Gebetsveranstaltungen in Gemeinden, wenn es sie überhaupt gibt, dann sind es nicht unbedingt die Veranstaltungen, wo die Massen strömen, sondern wo es eher sehr kleine Gebetsrunden gibt, wo wörtlich genommen wird, was Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Nehmt ihr das auch wahr? Ist das ein Problem heute in Gemeinden, dass Bibel und Gebet, die doch eigentlich im Zentrum der christlichen Bewegung stehen sollten, oft nicht so richtig wertgeschätzt werden in Gemeinden? Martin, ich fange einfach mal bei dir an.
Hier gibt es ein großes Spagat eigentlich zwischen dem, was man nach außen hin sagt und meint, was war es und wie man es wirklich lebt. Man kann es deutlich machen, wie unsere Gottesdienste aussehen. Unsere Gottesdienste, zumindest freikirchliche Gottesdienste, werden oft gesagt, ja, bei uns steht das Wort Gottes im Zentrum. Und ja, das ist so nach außen hin, ja, wir sind eine Bibelbewegung, evangelikale Gottesdienst, Bibel und Gebet, das ist wichtig. Aber wenn man sich da mal so anguckt, aus was bestehen eigentlich unsere Gottesdienste, wie werden sie gemacht, frage ich mich, wie viel Bibel kommt da eigentlich wirklich vor und wie viel Gebete. Es gibt ganz viele Gottesdienste, wo es vielleicht dann, wo ich erlebt habe, wo ich weiß, okay, da ist dann vielleicht nur noch ein, zwei Verse in der Bibel, in der Predigt gekommen, habe aber auch schon leider viel zu viele Predigten gehört, wo es nicht mal dort ein Bibelvers war. Und ich frage halt, okay, am Ende vom Gottesdienst, da habe ich nicht mal Bibel gehabt und vielleicht noch ein Gebet oder zwei Gebete. Aber ich dachte, eigentlich sind wir doch eigentlich angetreten und sagen, hey, wirklich Wort Gottes, dass wir davon verändert werden und wir geben darauf Antwort mit unserem Gebet. Für Martin Luther war das der Grundbegriff des Gottesdienstes. Er hat gesagt, dass in diesem Haus nichts anderes sei, als dass Gott zu uns redet durch sein Wort und wir darauf Antwort geben mit Gebet und Lobgesang. Also Wort Gottes, die Predigt, auch das Verlesen der Schrift, Schriftlesung und wir antworten darauf mit Lobpreis und mit Gebet. Das ist eigentlich die Grundstruktur des Gottesdienstes. Und ich frage mich tatsächlich, ob nicht viele evangelikale Gemeinden eigentlich hier viel anderes machen. Also Musik haben wir ganz, ganz viel drin, aber auch ganz viel Psychologie und ja, so nette Sachen, die mir dann irgendwie dann die Welt erklären oder auch nicht. Und
also man spürt, wo dein Herz brennt und wo du dann auch Not hast, wenn du den Eindruck hast, dieses Anliegen wird nicht so richtig gesehen, geteilt, wie auch immer. Rainer, wie geht's dir da? Machst du auch solche Beobachtungen oder?
Ja, natürlich. Also ich habe viele Jahre Gemeindearbeit auch gemacht und war damals einer derjenigen, der bei der Abstimmung darüber, ob unser Gebetsabend weiterlaufen soll mit den zwei oder drei oder abgeschafft werden soll, war ich dafür, dass er abgeschafft werden soll. Und das klingt jetzt vielleicht aus dem Mund eines Gebetshausgründers komisch, aber das war so. Und ich musste den Wert des Gebets tatsächlich erst verstehen, also die geniale Partnerschaft, in die wir hineintreten dürfen in der Zusammenarbeit mit Gott. Diese Nähe und diese Verheißung, dass wenn wir beten, tatsächlich etwas geschieht. Und wenn wir nicht beten, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, dann auch Dinge nicht geschehen. Und ich finde, viele Gemeinden sind deshalb auch schwach und kranken, weil das Gebet schwach ist. Und jetzt schlage ich den Bogen zur Bibel. Im Gebetshaus zum Beispiel beten wir eigentlich immer auf der Grundlage von Wort Gottes. Und diese Kombination macht Gebet erstens mal ganz lebendig, füllt Gebet mit Erwartung, weil ich bete ja auf der Grundlage von Wort Gottes. Meine Theologie wächst, wird gesund, mein Gottesbild verändert sich und so wird das Gebet reifer und reifer, wo Gebet und Bibel zusammenkommen. Ich glaube, dass viel zu viel nach unseren Wünschen gebetet wird. Also wir beten irgendwelche Wünsche oder um die Lösung von Nöten, aber wir haben nicht verstanden, dass, oder vielfach nicht verstanden, dass es nicht Mechanismen, aber Wahrheiten gibt, die uns einen Boden bieten für ein Gebetsleben, das auch Aussicht hat auf Erfüllung und auf Freude.
Jetzt bist du schon mitten eingestiegen in eine Frage, die mich da jetzt beschäftigt, weil es bringt ja wenig den Gemeinden oder den Christen jetzt zu sagen, ihr müsstet, ihr solltet, ist eure Pflicht, macht doch endlich, ja, weil vielleicht funktioniert es kurz, aber ganz sicher nicht nachhaltig. Das heißt, die Frage ist ja, warum ist das so und was haben wir falsch verstanden, dass wir das nicht von Herzen lieben und priorisieren, diese Zeit des Gebets? Du hast jetzt schon angedeutet, es hat dann tatsächlich auch was mit der Bibel zu tun. Bibel hilft dir, Gebet als was Attraktives, als etwas Lohnendes zu empfinden. Nicht als Zeitverschwendung, sondern als kostbar investierte Zeit. Steig da einfach noch mehr ein.
Ja, also ich kann ein persönliches Beispiel sagen. Einer der Turning Points im Blick auf Gebet in meinem eigenen Leben war Jesaja 56, Vers 7. Dort steht eben diese berühmte Stelle mit Mein Haus ist ein Haus des Gebets für alle Nationen. Und dort steht aber noch einiges mehr. Ich fasse zusammen. Dort steht, diejenigen, die sich entscheiden, meinen Namen zu lieben und mir zu dienen, die werde ich auf meinen heiligen Berg führen, sagt der Herr, um sie zu erfreuen im Gebetshaus. Und diese Punkte, also ich treffe eine Entscheidung, ich will diesen Gott lieben und ich will ihm dienen. Und dann tritt Gott auf den Plan und nimmt mich mit in seine Gegenwart. Ist nicht anstrengend. Nimmt mich mit in seine Gegenwart und verheißt, dass es Freude gibt im Gebet, die hat bei mir ganz viel, oder dieses Denken, diese Erkenntnis hat bei mir ganz viel geändert. Und so gehe ich auch in der Regel ins Gebet. Ich mache mich auf den Weg, diesen Berg hinauf, und ich weiß, dass da Gott in seiner Schönheit auf mich wartet, dass meine stammelnden Worte ihm etwas bedeuten und dass er in Zusammenarbeit mit mir steht, beziehungsweise ich mit ihm in Zusammenarbeit stehen darf. Und da hilft mir Wort Gottes, das mir Verheißungen zuspricht und mir eine Grundlage gibt, sehr. Es gibt andere Bibelstellen. Ich denke zum Beispiel an Psalm 27, Vers 4. Ich staune darüber, dass David sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel. Da sind auch so viele tolle Aussagen drin. Und dieser Mann war bestimmt beschäftigt, aber er hat gesagt, aber eine Sache ist mir wirklich wichtig und danach trachte ich auch. Der hat die Entscheidung getroffen und wieder, er hat die Freundlichkeit des Herrn angesehen. Und wir denken, Gebet heißt, wir müssen ganz viel Fürbitte tun. David zeigt hier, was er getan hat. Er hat geschaut, also könnte man sagen, kontempliert, Kontemplation, aufschauen, anschauen. Und er hat nachgedacht in der Gegenwart Gottes. Und ich sitze immer wieder auch bei uns im Gebetsraum und denke nach. Und es ist auch Gebet für mich, in der Gegenwart Gottes nachzudenken.
Jetzt scheint es tatsächlich, ich sag mal, zu funktionieren, dass Menschen sich tatsächlich verlieben können in Jesus sowieso, aber auch ins Gebet und in diese Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen, in seiner Nähe zu sein. Ich sage deshalb, das scheint zu funktionieren, weil ihr seid nicht das einzige Gebetshaus geblieben. Viele Menschen kennen heute das Gebetshaus in Augsburg. Aber was nicht so viele Leute wissen, es sind in den letzten Jahren viel mehr Gebetshäuser entstanden, wo auch gerade viele junge Menschen zusammenkommen. Kannst du da was berichten? Da scheint eine neue Gebetsbewegung in Gang zu kommen. Oder sehe ich das jetzt zu optimistisch? Oder wie ist da dein Eindruck? Was passiert da gerade?
Also ich bin alt genug, um sagen zu können, ich habe schon viele Wellen kommen und gehen sehen, geistliche Trends. Und deswegen bin ich auch vorsichtig optimistisch. Ja, es entstehen überall in Deutschland, aber auch tatsächlich darüber hinaus, man kann sagen, auf der ganzen Welt und erstaunlicherweise oft völlig unabhängig voneinander Gebetshäuser. Mhm. Und die haben immer in der Regel die gleichen Kernwerte. Die sehnen sich nach dem Bräutigam. Die haben dieses Brautparadigma, was es ja in der Bibel auch gibt, wenn wir ans Hohelied denken oder auch Aussagen von Paulus, ich habe euch einem Mann, bestimmten Mann verlobt und so weiter. Die haben diese Sehnsucht, in der Nähe von Jesus zu sein. Die haben eine Liebe zum Wort Gottes, haben eine Liebe zur Ökumene. Ja, diese Bewegung gibt es. Man muss ehrlich aber auch sagen, heutzutage ist es fast schon ein bisschen hip, in einem Gebetshaus mit dabei zu sein. Und das, glaube ich, wird nicht so weit tragen. Denn ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, es macht immer nur Spaß, stundenlang zu beten. Manchmal ist das auch richtige Arbeit. Aber dennoch, durch dieses Bewusstsein, mit wem wir es da zu tun haben, wird ein Respekt, eine Hingabe und eine Liebe zum Gebet geschaffen, die ganz offensichtlich attraktiv ist. Du hast junge Menschen angesprochen. Viele Kirchen haben Schwierigkeiten, junge Leute zu haben. In den Gebetshäusern sind es nicht nur junge Leute. In Freiburg zum Beispiel haben wir eine ganz gute Bandbreite, aber eben auch viele junge Leute.
Martin, beim Thema Bibel beobachte ich auch was ganz Ähnliches. Ja, wir haben zum einen scheinbar diesen Trend, dass es Gemeinden gibt, wo die Beschäftigung mit der Bibel immer mehr einschläft und wo die Predigten auch nicht kurz genug sein können. Aber ich habe jetzt auch Gemeinden kennengelernt, da ist es genau umgekehrt. Ja, da geht die Predigt mindestens 45 Minuten, wenn nicht noch länger. Und gerade auch junge Menschen sind sehr intensiv dort mit dabei und freuen sich daran, kommen gerade deshalb, weil man sich intensiv mit der Bibel auseinandersetzt. Was passiert da? Warum gibt es auch diesen Gegentrend ganz offenkundig? Und was machen diese Leute richtig?
Ich glaube, das Problem ist, wo man so auch merkt, dass Kirchen kleiner werden und dann Gebetskreise einschlafen, aufgegeben werden und die Predigt nicht kurz genug sein kann, ist eher ein Symptom, wo man merkt, dass generell eigentlich Glaube als was Druck macht, empfunden wird, auf jeden Fall nichts, was ihn befreit. Es wird als eine tote Liturgie angesehen und jedenfalls nicht als ein lebendiger Glaube, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Weil wo ich das sehen würde, ist wirklich, wo das zusammenkommt, ein Hunger, einen geistlichen Hunger nach Gottes Wort, ein Gegründetsein in der Heiligen Schrift und das in Verbindung mit einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus als meinem Erlöser, zu dem ich kommen kann, zu dem ich fliehe, von dem ich immer wieder auch neu Vergebung empfangen darf und gesandt wird, wo das zusammenkommt, dort ist lebendiges Christentum und das hat Ausstrahlung. Daher würde ich auch nicht sagen, es gibt so ein Fünf-Punkte-Programm, okay, betet mehr und lest mir eine Bibel und dann klappt das. Das würde ich zwar sagen, macht das, betet mir und lest mir eine Bibel, aber nicht so, wenn ich das mache, dann klappt das, sondern das sind die Auswirkungen, man merkt, wo wirklich ein lebendiges Feuer des Glaubens ist, wo Gott wirklich geschenkt hat, eine neue Sehnsucht nach ihm. Und deswegen beginnt das oft in dieser Verbindung, ja, des Gebets, des zu Gott zu kommen und ein tief gegründet sein, ein geistiger Hunger in seinem Wort. Und ich glaube, dass wir das viel mehr brauchen. Und auch hier merken, diese Einheit von Wort und Gebet. Was auch den Apostel am Anfang ja ganz wichtig war. Wir sehen in Apostelgeschichte 6, wo ganz viele organisatorische Dinge auch gekommen sind, die wichtig waren. Und es war ja nicht so, die Witwen, die Waisen, ach, die sollen schon gucken, wie sie was zu essen bekommen. Nein, das war ein zentrales Thema, die Diakonie. Und trotzdem war hier, genau das war das für die Apostel, es kann nicht sein, dass wir uns hier verlieren. Wir brauchen Hilfe. Die Einführung der Diakonie, da wurden die Diakone berufen. Mhm. und mit der Begründung, wir brauchen den Freiraum für Wort, den Dienst am Wort und im Gebet. Mhm. Und ich würde auch sagen, man merkt, ob wirklich Predigten, ob sie aus dem Wort kommen, ob sie wirklich Auslegungspredigten sind und ob gebetet wurde, ob sie wirklich aus dem Gebet herauskommen, aus der Beziehung mit dem lebendigen Gott, dass es eine Auswirkung macht und dass es eben dann nicht einfach nur eine tote Verkündigung von irgendwas ist, sondern es ist in einem Gespräch, in einem Dialog mit dem lebendigen Gott, ist das Wort Gottes durch einen durchgeflossen und Gott schließt einem das Wort auf und dass Gott hier an unserem Herzen arbeitet und das in der Verkündigung und dann in der gesamten Gemeinde auch sichtbar wird, wo das zusammenkommt.
Ja. Jetzt, Martin, hast du, ohne es zu wissen, mir genau die Bibelstelle aus dem Mund genommen, die hier auf meinem Zettel steht, weil mich das auch mal beschäftigt hat, dass diese ersten Leiter, da gab es auch viele Orga-Aufgaben und sie haben nicht gesagt, gut, dann müssen wir uns jetzt um alles Mögliche kümmern, sondern haben gesagt, nein, wir delegieren. Unsere wichtigste Aufgabe ist, Gottes Wort predigen und beten. Das sind unsere zwei zentralen Aufgaben als Leiter. Jetzt bin ich selber Kirchengemeinderat oder Gemeindeältester und weiß, wie viel wir zu tun haben mit Verwaltung und Baufragen und Finanzfragen und unendlich viele Dinge. Und dann betet man am Anfang noch kurz und hat einen biblischen Impuls und das war's. Und ich denke da immer, da läuft doch vielleicht was schief. Rainer, du hast ja in deiner Gebetshausarbeit nebenbei auch Kontakt mit vielen Leitern in deiner Region. Ist das ein Thema, das du auch feststellst, dass Leiter oft eher getrieben sind von 100 Aufgaben, die zu erledigen sind und gar nicht mehr dazu kommen, diese geistlichen Kraftquellen anzuzapfen?
Natürlich, also es ist ein ganz, ganz großes Problem, das wir, glaube ich, alle kennen, die in Verantwortung stehen. Man darf nicht denken, wenn jemand ein Gebetshaus leitet, der betet automatisch. Auch der muss Entscheidungen und Prioritäten treffen und setzen. Ich weiß noch, 2012 ist das Gebetshaus beispielsweise richtig stark gewachsen. Und ich war an dem Punkt, dass mein Schreibtisch, mein E-Mail-Postfach einfach nicht mehr leer wurden. Und an was denkt man dann? Man streicht am Gebet, ja, weil ich bete ja trotzdem noch 2 Stunden. Dann kann ich ja 1 oder 2 Stunden streichen und am Computer arbeiten ist ja auch für den Herrn. Und ich wollte es gerade machen, dann kam mir, ich glaube Martin Luther hat es gesagt, zumindest habe ich in dem Kontext gehört, der Spruch in den Sinn, ich habe heute so viel zu arbeiten, ich muss heute viel beten, genau. Oder so ähnlich.
Ja. Genau, also er hat morgens, immer bevor er morgens zum Unterricht gegangen ist und so, hat er immer, ich meine, 1 Stunde gebetet oder 2 Stunden. Und auf jeden Fall war es dann, er hat gesagt, außer an den Tagen, wo ich besonders viel zu tun habe, dann hat er die Gebetszeit verdoppelt. Ja. Also nicht die Arbeitszeit verdoppelt, sondern die Gebetszeit. Ja. Und dann noch früher aufgestanden. Gut, er war auch Augustinermönch, er war so manches auch gewohnt. Aber genau, das ist so die Grundeinstellung. Okay, ich habe viel zu tun, also beten wir an. Also ich fange an zu beten.
Also das kam mir in den Sinn damals. Und da ich sozusagen verrückte Impulse gerne habe ich gesagt, okay Gott, das mache ich. Statt 1 Stunde weniger lasse ich das lieber mit dem Schreibtisch. 2 Wochen später klingelt es an der Gebetshaustür und es kam eine Sekretärin, die gesagt hat, ich suche einen Job, wo ich Jesus mit meinen Gaben dienen durfte, könnte. Und sie hat den Platz dann bei uns finden dürfen. Und kurze Zeit später haben wir einen Manager an der Tür gehabt, der gesagt hat, ich merke, ich muss Gott suchen und muss in einem Haus Gottes dienen. Und von dem Zeitpunkt an war mein Schreibtisch wieder leer. Ich habe nichts mehr mit Administration zu tun bis heute. Und das war für mich so ein ganz praktisches Beispiel, Prioritäten setzen. Und dann passiert auch tatsächlich was. Das versuche ich natürlich den Pastoren in Freiburg auch schmackhaft zu machen, aber du hast recht, also die werden zum Teil auch von der Arbeit gefressen.
Okay. Ja. Und ich glaube auch, dass es generell die Schwäche unserer Zeit ist, dass wir weder fürs Gebet noch wirklich für das intensive Lesen der Heiligen Schrift uns dafür Zeit nehmen, weil wir es auch gewohnt sind, getrieben zu sein mit allen möglichen Punkten. Und es ist, mein Handy liegt mir viel näher als meine Bibel. Und es ist auch dann, ja, es braucht Zeit, sich auszurichten. J.R. Packer hat ein Buch geschrieben, was in den USA millionenfach verkauft wurde, Gott erkennen. Und Gott erkennen, es ist genauso, es braucht die Zeit, auf die Stimme meines Herrn zu hören. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich muss im Gewirr dieser Stimme, dieser Zeit, dieser Welt, muss ich auch wirklich ruhig werden. Und wenn ich ruhig werde, ja, was kommen da nicht alles für Stimmen aus meinem Inneren? Und daher ist es auch oft in unserer Zeit auch viel einfacher, dass ich flüchte in Aufgaben, in mein E-Mail-Postfach, in mein Handy, was auch alles mögliche Aufgaben, weil es könnte wirklich was passieren, wenn ich ruhig werde, dass ich vom Wort Gottes und im Gebet von ihm überführt werde und meine dunklen Stellen meines Herzens sich offenbaren. Und deswegen, ja, flüchte ich vielleicht auch manchmal lieber. Und genau, dass es uns fehlt, die innere Ruhe.
Ich nehme gerade schon ganz viel mit aus diesem Gespräch für mein persönliches Glaubensleben und für meinen persönlichen Alltag. Vielen Dank für diese Impulse. Ihr beiden, wir haben uns vor einiger Zeit schon mal getroffen. Im Oktober war das, gab es ein Treffen. Da haben sich einige Leute getroffen, die Gebetshäuser leiten oder in Gebetshäusern mitarbeiten. Und zum anderen waren da einige Leute dabei, insbesondere vom Netzwerk Bibel und Bekenntnis, aber auch von anderen Bekenntnisinitiativen, die es heute gibt. Ich fand es sehr spannend, weil ich diese beiden, ich nenne es jetzt mal Blasen, kenne und auch diese beiden Prägungen, die da ein Stück weit mit verbunden sind. Und ich manchmal wahrgenommen habe, die zum Teil kennen die sich gar nicht so wirklich einander, wissen gar nicht so sehr, was da in dem anderen Bereich, was diese Brüder und Schwestern, was die so bewegt und was auf der anderen Seite die so bewegt. Rainer, wie hast du diesen Tag erlebt? Ja, wir beide hatten ja uns überlegt, wir machen das mal, war ein Experiment für mich zumindest. Wie hast du das empfunden an diesem Tag?
Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Spannung in mir im Blick darauf, dass jetzt kommen die ganzen Herren Theologen und stellen lauter schwierige Fragen und kommen so mit der Haltung, ach, die in den Gebetshäusern, denen geht's nur um Ökumene um jeden Preis und Gefühle in der Gegenwart Gottes, aber vom Wort Gottes haben die gar keine Ahnung. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass auch umgekehrt die Bibel- und Bekenntnisleute, die jetzt in Freiburg waren und bestimmt auch die anderen, die so dazugehören, das sind ja gar nicht die Hardliner, die meinen, sie haben in allem Recht und müssten uns ständig theologisch korrigieren, sondern ich würde sagen, wir haben einander erkannt. Wir haben gemerkt, Mensch, das sind Brüder, denen das Wort Gottes am Herzen liegt und zwar aus bestimmten und wichtigen Gründen. Und da konnten wir uns sehr gut verbinden, weil wir beten ständig auf der Grundlage der Bibel. Die apostolischen Gebete hört man in Freiburg die ganze Zeit, also ganz, ganz oft. Und ich glaube, umgekehrt habt ihr, sage ich jetzt mal, auch in uns, so habe ich es zumindest erlebt und auch in Gesprächen mitbekommen, als Menschen erlebt, denen es eben nicht primär um Gefühle geht und um Einheit um jeden Preis, sondern die darum ringen, dass Jesus eine, ich nenne es mal, schöne Braut bekommt im Gebet. Da ist der Einheitsaspekt. Aber die das versuchen zu tun auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und also ich hatte eine Riesenfreude nach diesem Treffen.
Ja, Martin, wie ging es dir an diesem Tag? Also vielleicht, ich streue es noch ein. Ich war an einer Stelle überrascht, weil da saßen manche Leute von diesen Gebetshäusern, die haben da Sätze formuliert, die habe ich selbst in unseren Kreisen so drastisch gar nicht so oft gehört. Selbstverständlich ist die Bibel zu 100% Gottes Wort und bei uns gibt es viele junge Leute, da geht gar nichts anderes. War ich erstaunt tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ging dir das?
Ja, bei manchen, wo ich vorher nicht kannte, wo ich nicht wusste, wo es nicht ganz zuordnen konnte, sind es aus der Gebetshausbewegung oder irgendeine Bekenntnisbewegung, wo ich jetzt noch nicht kenne. Also das fand ich wirklich manchmal wirklich erstaunlich. Genau, es war vielleicht bei manchen auch ein bisschen das jugendliche Feuer, das so in ihnen durchkam oder sowas auch so. Aber zu merken, mit was für eine Entschiedenheit, sie nicht einfach nur oberflächlich losgelöst irgendwie von allem und jetzt wir bauen das Reich Gottes oder was auch immer so durchkommen, sondern wirklich nein, in wirkliches Suchen, in wirkliches Forschen und gegründet lebendiges Christentum zu sein. Und ich glaube, dass das, ja, das wurde wirklich spürbar an dem Tag. Genau, so ein bisschen, wo ich vorher auch dachte, was kommt auf uns zu? Es ist, genau, ich hatte vorher tatsächlich nicht so viele Begegnungen von Gebetshäusern. Genau, Augsburg hat man oft schon, wurde von Joel schon so gehört als Name. Aber wenn man sich da so sieht, meistens waren oft diese Bewegungen wie die Schwärmer zur Reformationszeit sehr enthusiastisch und es war ein Strohfeuer und dann hat man gemerkt, okay, am Ende ist nicht so viel Substanz und es ist nicht sehr nachhaltig gewesen. Oder so oft auch abgedriftet. Das ist so, warum es natürlich die Gebetsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts ja aus den Evangelikalen oder aus der Evangelischen Allianz und der Pietismus rauskommt, aber auch natürlich sich sehr schnell auch dann davon sich distanziert werden musste, weil es Ausmaße angenommen hat. Okay, wo trifft das hin? Wo wirklich sagen, aus dogmatischer Sicht sehr problematische Richtungen gerinnt. Und zu merken, an diesem Tag festzustellen, dass auch dass einige auch von den Gebetshäusern, gerade die Eltern, gesagt haben, ja, wir haben auch eine Zeit gebraucht, dass sich manches reflektiert und manches reinigt. Mhm. Und das habe ich als sehr, sehr gut auch so und sehr, wahrgenommen, wo ich dachte, ja, dass sie auch nicht irgendwie an dem Tag irgendwie war, eure Kritik war völlig falsch und jetzt lernt ihr uns kennen und ist alles gut, sondern auch so zu beiden Seiten zu merken, die Kritik aus Bekenntniswegen oder war in vielen Stellen auch persönlich, auch menschlich definitiv war unangebracht und manches Mal überzogen und manches Mal war auch berechtigt und dass man das merkt, okay, und wir können sich heute nun wirklich darüber unterhalten, was ist wirklich entscheidend und dass es wirklich zusammengehört und nicht auseinandergerissen werden darf. Ich glaube, das ist immer so die Sorge. Ich glaube nicht, dass es irgendwann eine Bewegung gab, wo gesagt hat, Gebet ist unwichtig. Aber natürlich auch dieser positive Stachel im Fleisch zu haben, nein, ist es nur bei unserer Theologie? Ist es nur wirklich so da, dass wir sagen, ja, theologisch weiß ich, dass Gebet wichtig ist, aber habe ich auch wirklich eine lebendige Spiritualität? Ich glaube, das zu merken, dass es das wirklich diesen Stachel auch umgedreht braucht für Bekenntniswegen oder Dogmatikern, wie es mich oder sowas zu merken, ja, es darf nicht einfach nur kopfmäßig Elfenbeinturm-Theologie sein, sondern es muss wirklich zugleich auf den Knien erbetet werden und dann in die Gemeinde hinein. Ich glaube, wo das zusammenkommt und ein Stück weit durfte man dem Tag so erleben, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven und ja, wenn wir gewisse Detailfragen angucken würden, würden wir auch unterschiedlich sein, aber zu merken, die Herzensanliegen und die Bewegung von uns beiden, die Richtung, dass die eine große Einheit auch offenbart, wo es hingeht. Und das fand ich eine sehr spannende, für mich auch persönlich auch eine sehr interessante Erfahrung zu merken, ja, das sind Brüder und Schwestern und ich völlig abgedrehte, die da irgendwo in ihren Häusern sitzen.
Mir ging es so, bei mir ist eine Hoffnung entstanden, weil ich glaube, es gibt schon tatsächlich auch echte Verletzungen aus der Vergangenheit. Es kam hier und da auch zur Sprache an diesem Tag, die auch dadurch passiert sind, dass tatsächlich zum Beispiel manchmal Leute, die Bibel sehr, sehr hoch schätzen, zu Recht sehr hoch schätzen, dass es manchmal kalt und gesetzlich werden kann. Ja, und es gibt sicher auch Beispiele, wo die Bibel manchmal vergessen worden ist und es tatsächlich in was eher Mystisches, rein Mystisches abgeglitten ist. Und bei mir ist eine Hoffnung entstanden, wie wäre es, wenn wir Verbindung zueinander halten und uns gegenseitig befruchten. Und der Frank Laffin vom Gebetshaus Bremen, der da auch mit dabei war, hat es nachher auch so formuliert. Er hat so eine Art Protokoll geschrieben, hat gesagt, wir wollen voneinander lernen, aufeinander hören. Und ich habe so diese Hoffnung, was könnte entstehen, wenn das Wirklichkeit wird, wenn wir uns nicht voneinander trennen lassen, sondern wenn wir aufeinander hören, wenn wir uns befruchten lassen von den anderen. Ich muss da immer an meinen Lieblingsbibelvers fast, es ist 2. Chronik 7, Vers 14, wo Salomo den Tempel einweiht und Gott zu ihm spricht und sagt, dieser Ort ist ein Ort, wenn es ganz schlimme Not ist im Land, wenn es so richtig kriselt, dann könnt ihr hierher kommen und wenn ihr zu mir umkehrt, Reue zeigt und betet und mein Angesicht sucht, werde ich vom Himmel her hören und ich werde kommen und das Land heilen. Und da schreit mein Herz und ich denke, das brauchen wir jetzt und heute. Wir haben so große Krisen sowieso, auch äußerlich in unserer Gesellschaft. Aber ich sehe auch so große Krisen in der Kirche. Reue zeigen kann man nur, wenn man Gottes Wort gehört hat und merkt, wo man schief liegt, und dann aber auch ins Gebet tatsächlich gehen, Gottes Angesicht suchen. Ist das was, wo du auch dich damit connecten kannst, wo du sagst, da brennt mein Herz auch, ich habe Sehnsucht nach einem geistlichen Aufbruch rein?
Natürlich, also wir beten ja nicht um des Betens willen, sondern wir beten aus zwei Gründen. Ich habe den Aspekt der Liebe oder die Motivation der Liebe erwähnt. Wir tun Fürbitte, weil wir die Menschen lieben, wie Jesus uns aufgetragen hat. Und wir beten an, weil wir Gott lieben und verehren wollen. Aber das Ganze hat natürlich auch ein Ziel. Gott soll Raum finden in unserer Gesellschaft. Und ich habe vorhin die Ordnungen Davids genannt. Das ist meine Hoffnung. Deswegen bete ich. Und zwar der Chronik 7,14 ist natürlich ein Vers, der auch ständig zitiert wird. Mhm. Also wir wollen auch, dass sich Dinge verändern. Und wir haben vorhin schon mal die Verbindung zwischen Gebet, Anbetung und Mission angesprochen. Ich bin fest der Überzeugung, dass durch diese Gebetsbewegung, nicht nur Gebetshaus, sondern Gebetsbewegung, dass das kanalisiert wird und letztlich zu einer großen Missionsbewegung führen muss.
Wie geht's dir?
Genau, ich glaube, die Sorge eben vielleicht auch nicht immer ganz unberechtigt gewesen war, dass eine Gebetsbewegung am Ende so alles so verwischt, eine Klarheit verwischt und oberflächlich werden lässt. Oder man sich in seinen Gefühlen gefangen ist und denkt, ja, auch damit geht es mir gut und ich drehe mich um mich selbst. Und ich glaube, dass das so auch vielerweise auch so die Gefahren ist hier. Hier kommen eigentlich dann aufgrund einer Emotionalität kommen eigentlich falsche Lehren in die Gemeinde und zerstören eigentlich unser Fundament und ist am Ende eigentlich die Gemeinde hier eigentlich mit einer, auf einer Welle eigentlich dann wirklich untergraben. Und das gibt es eben nicht nur aufgrund von Gebetsbewegungen, sondern es ist ja grundsätzlich die Herausforderung auch so, dass eine Gemeinde aufgrund von falschen Lehren, von Irrlehren, von dass das Wort Gottes in Frage gestellt wird, immer in dieser Gefahr steht, eigentlich, dass wir unsere Grundlagen unseres Glaubens sich verwässern, verwischt werden, da weggenommen werden oder in Vergessenheit geraten. Und so wie das Gebet immer wieder angefochten ist, ist zugleich im Alten Testament, wo man immer wieder sieht, dass das Wort Gottes in Vergessenheit gerät. Ich frage mich so bei den Königen, als sie den Tempel renovieren, dann finden sie das Wort Gottes. Und so, hurra, bei Josias, wir haben das Wort Gottes wiedergefunden. Das war im Tempel verloren gegangen. Also, dass es immer wieder so ist, eigentlich in Gefahr ist, wir beten nicht, wir verlieren das Wort Gottes und es braucht beides, um zusammenzukommen, um wirklich auch, dass das Haus Gottes erst gereinigt wird, wie es bei Josia dann ist, wieder neu die Ordnungen auch instand gesetzt wird und dann von da aus eine Veränderung, eine geistliche Erneuerung des ganzen Volkes geschieht. Und das ist eigentlich meine große Hoffnung und meine Sehnsucht. Ja, wir beten doch oder beten wir wirklich für Erweckung, aber haben wir diese Sehnsucht, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie wirklich verändert werden? Und das geht nur in dieser Verbindung wirklich durch Gebet und dass sie verändert werden, überführt werden durchs Wort Gottes. Und eben nicht auf eine Emotionalität, sondern wirklich eine tiefe Grundlage bekommen, die geistig etwas ganz Neues bewirkt, was nur aus Gottes Wirken herauskommen kann.
Herzlichen Dank, Martin. Das war ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich freue mich nochmal sehr, Reinhard, klasse, dass du heute gekommen bist und dass du mit uns dieses Gespräch geführt hast. Ja, liebe Offenbar-Zuschauer, ich hoffe, es war für euch genauso inspirierend, wie es jetzt für mich gerade eben gewesen ist. Und ich habe viele Impulse mitgenommen. Ich hoffe, du auch. Wenn ja, dann gib es doch auch weiter und berichte deinen Freunden davon, dass es sich lohnt, da mal reinzuschauen. Wir wünschen dir für dein Gebetsleben, für dein Leben mit der Bibel ganz viel Inspiration und Gottes reichen Segen und hoffen, du bist bald wieder dabei bei der nächsten Veröffentlichung von Offenbar.